Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 122 des LexPod. Mein Name ist Alexander Matzkeit und ich hatte ja angekündigt, diesen Podcast-Feed immer mal wieder für längere Interviews nutzen zu wollen. Und das kann ich heute tun, denn ich bin nicht alleine. Bei mir ist Sabrina Mittermeier, um mit mir über Ted Lasso zu sprechen. Hallo Sabrina.
Hallo.
Bevor wir eintauchen, würde ich dich gerne kurz vorstellen, also mit dir gemeinsam, wenn es geht. Du bist Historikerin an der Uni Kassel, aber du beschäftigst dich nicht so mit den Themen, die ich zumindest so sofort mit den meisten Historikerinnen verbinden würde, vielleicht, weiß ich nicht. Du bist auf meinem Radar, glaube ich, aufgetaucht, damals durch dein Buch, ich weiß nicht, ob das deine Promotion war vielleicht sogar, Middle Class Kingdoms, A Cultural History of the Disneyland Theme Parks.
Korrekt, das war meine Dissertation und dementsprechend dann auch ein Buch, eine Monographie.
Ja, steht nach wie vor auf meiner Leseliste, bin leider noch nicht dazu gekommen, aber habe ich wirklich noch fest vor irgendwann. Also Disney ist auf jeden Fall eins deiner großen Themen und in deinem Twitter-Profil steht noch Queer History und TV. Was sind da so deine Forschungsschwerpunkte?
Ja, im Moment soll ich ja eine Habilitation schreiben, also schon wieder ein Buch, was sich mit mehr oder weniger eigentlich Zensur von queeren Inhalten im amerikanischen wie auch deutschen Fernsehen beschäftigt und was da auch der transnationale Faktor dabei war oder ist. Also eigentlich in der Zeit, seit das Fernsehen gibt es damit eigentlich mehr oder weniger vor allem der Kalte Krieg dann auch, aber natürlich auch danach, seitdem. Aber ich habe auch sonst immer mal wieder irgendwas zu Film oder Fernsehen auch gemacht und unterrichte auch dazu. Und das ist jetzt eben nicht das Klischee-Profil einer Historikerin. Aber das liegt auch daran, dass ich Amerikanistik studiert habe und dann halt mit Schwerpunkt auf amerikanische Kulturgeschichte. Also theoretisch würde ich mich auch eher die meiste Zeit als Amerikanistin bezeichnen, aber ich arbeite halt jetzt gerade an einem Geschichtslehrstuhl oder einem Geschichtsdepartement und unterrichte da aber auch Englisch, Amerikanistik.
Und ein, Lieblingsthema sollte man es wahrscheinlich nicht nennen, was ich auch immer wieder bei dir in deinen Tweets und so weiter sehe, ist also auch generell das akademische Leben, so die Misere des Mittelbaus und so weiter.
Genau. Ja, da kommt man irgendwie ja auch nicht mehr drum rum, man steckt ja auch mittendrin und mal sehen, wie sich das auch so weiterentwickelt. Das ist auf jeden Fall nicht schön in der deutschen Wissenschaft derzeit und auch schon länger, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das spitzt sich auch immer weiter zu.
Okay, und eben Ted Lasso, glaube ich, irgendwie auch ein sehr bezeichnendes Thema für dich in den letzten Jahren. Und diese Podcasts sind ja für mich sowieso eigentlich nur Entschuldigungen, um Gespräche zu führen, die ich einfach so gerne führen würde. Und dann mache ich es halt öffentlich. Ich habe halt von Anfang an den Eindruck gewonnen, du liebst die Serie sehr. Also es ist schon ein echtes Fandom. Würde man wahrscheinlich sagen, würdest du das auch sagen?
Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Mhm. Ich bin tatsächlich auch in diesem Fandom aktiv, ohne das jetzt hier im Detail vielleicht zu diskutieren wollen.
Trägst ein Richmond-Trikot, um das sozusagen
zu unterstreichen. Ja, genau, das tue ich gerade, ja. Wenn schon, man muss sich ja auch thematisch anpassen.
Aber du kannst natürlich trotzdem, das ist mir zumindest aufgefallen in den Sachen, die du so schreibst, deinen analytischen Hut nicht so ganz ausziehen. Und deswegen fand ich die Auseinandersetzungen von dir schon immer auch ziemlich differenziert. Du hast ja jetzt für die dritte Staffel für das Blog The Spoilist auch Recaps geschrieben.
Genau, ja.
Und deswegen habe ich gedacht, wir könnten uns darüber mal unterhalten, denn ich mag Ted Lasso auch sehr. Und ich habe aber so ein bisschen das Gefühl langsam, dass die dass ich in der Kritikerlandschaft damit so ein bisschen alleine dastehe, jetzt vor allen Dingen so nach der dritten Staffel. Und vielleicht können wir darüber ja auch sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch eine sehr interessante Entwicklung. Und ich habe auch so ein paar, weiß ich nicht, Ideen, warum das vielleicht so ist. Aber ich finde es trotzdem sehr irgendwie überraschend.
Ich freue mich jedenfalls, dass du zugesagt hast. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach direkt am Anfang an. Also die Serie ist ja in dieses erste Pandemiejahr so reingebrochen. Die ist natürlich nicht in der Zeit produziert worden, sondern davor. Mhm. Aber sie passte irgendwie so, weil alle plötzlich so froh waren, etwas zu haben, was irgendwie so positiv und aufbauend ist. Hast du sie da auch entdeckt in der Zeit?
Ja, also ich habe irgendwann mal versucht nachzuvollziehen, wann ich das geguckt habe. Also es wurde ja im August 2020 released. Also es ist ja Apple TV Plus, es ist ja Streaming. Das heißt, es war, glaube ich, auch irgendwie so, also das habe ich dann so noch nicht sofort natürlich verfolgt gehabt, dass es, glaube ich, die ersten drei Folgen irgendwie auf einmal gab und dann wöchentlich, also wahrscheinlich in einem Zeitraum zwischen August und, was war das dann, Ende September, Anfang Oktober, weil es waren ja nur 10 Folgen. Und also ich glaube in dem Zeitraum, es war auf jeden Fall 2020 in dieser noch so halb Lockdown-Zeit, wo ich das auch mal geguckt habe, aber ich habe das halt dann gebinged, ne? Also da waren auf jeden Fall die 10 Folgen da, aber ich hätte jetzt mal spontan gesagt, auch schon dann schon so September, Oktober 2020.
Und wie war so deine erste Reaktion?
Also ich fand es immer gleich gut. Also ich war jetzt nicht gleich sofort in dem Fandom oder in dem Hype so krass drin. Das war dann wirklich, glaube ich, so richtig mit der zweiten Staffel, als die dann rauskam. Aber ich fand es auf jeden Fall gut und dachte mir dann so, okay, ich hoffe jetzt auf jeden Fall mal, dass dann eine zweite Staffel kommt, auch so wie die erste Staffel dann endet. Und ich habe dann aber auch die erste Staffel auch nochmal geguckt und vielleicht ein bisschen aufmerksamer geguckt, bevor dann die zweite Staffel kam. Und da war ich dann wirklich so richtig drin.
Also jedenfalls hat sie ja sehr schnell irgendwie, finde ich, diesen gewissen Ruf gehabt, dass sie also so ein dickes Stück Wholesomeness ist irgendwie, ja, was man sich so einverleiben kann, wenn man sich ein bisschen besser fühlen will. Das hat die Serie ja auch immer wieder, finde ich, so sehr bewusst auch bedient, wenn man an diese Weihnachtsfolge aus der zweiten Staffel denkt, ja, zum Beispiel. Aber ich finde, dass die Themen, die da drunter lagen, auch halt auch auf so eine gewisse Weise in die Zeit passten, ne? Also, weil es geht ja um das Ablegen von verinnerlichten Blockaden. Und sie versuchen ja auch so ein bisschen den Prozess zu zeigen, der dahinter steht. Würdest du dem zustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist eigentlich der Takeaway von der ganzen Serie, dass es irgendwie um Veränderung geht, also eher im Sinne von ein besserer Mensch zu werden, jetzt gar nicht so in so einem preachy Ding, sondern eher halt einfach immer daran weiterzuarbeiten, sich irgendwie für sich selber besser zu werden und damit auch für seine Umwelt. Und dass das aber halt auch ein Prozess ist, der tatsächlich einfach nie richtig abgeschlossen ist. Und das ist auch irgendwie gut so. Und dass man es halt nur weiter versuchen kann. Also, und ja, das hat die Serie auf jeden Fall immer weitergemacht. Ich denke, dass es halt 2020 natürlich eben auf diesen Nerv gestoßen ist. Das haben ja auch die Medien immer wieder beackert. Aber das ist jetzt keine große Erkenntnis, denke ich. Aber es stimmt halt auch, dass es halt genau in diesem Moment, auf diese Hochphase der Pandemie kam, wo man halt eben wirklich nach vielleicht Wholesomeness gesucht hat, aber auch nach irgendwas, was einem aber auch noch irgendwas mitgibt, glaube ich. Also es ist ja auch nicht nur so oberflächlich irgendwie wholesome. Also es hat eben eigentlich schon relativ, ja, tiefgründige Messages, also auch was irgendwie Mental Health, mentale Gesundheit angeht und so weiter. Und genau, also irgendwie, ja, Muster ablegen, die auch nicht gut für einen sind. Und genau, in 2020, ja klar, man hat halt irgendwie auch dieses Gefühl von Zusammenhalt und Solidarität ja irgendwie gesucht und gebraucht. Und es ist ja schon auch was Großes, was die Serie auch vermittelt oder vermitteln möchte.
Du hast dich ja, glaube ich, im Gegensatz zu mir auch etwas mehr mit dem Behind the Scenes sozusagen beschäftigt, also die Macher. Ich habe zum Beispiel jetzt erst in der Vorbereitung auf das Interview überhaupt kapiert, dass Bill Lawrence der zweite große Showrunner-Name, der sozusagen da so dahinter steckt, was der alles schon gemacht hat, also dass der Scrubs gemacht hat und Spin City, das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Ja. Und diese Original-Werbespots, die waren ja auch noch ganz anders, so im Ton, auf der, wo diese Ted Lasso-Figur herkommt. Weißt du, welche Absicht die verfolgt haben, als sie die Serie entwickelt haben? Haben sie darüber gesprochen? War das von Anfang an irgendwie so das Thema oder hat sich das erst so im Laufe der Zeit entwickelt?
Also ich glaube schon, dass das ein Grundthema war. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwie so als Mission Statement sich irgendwie damit auf die Fahne geschrieben haben. Es gab jetzt erst sehr kürzlich dann irgendwann im Rahmen der dritten Staffel ein Interview mit Jason Sudeikis, wo er nochmal betont hat, dass sie auch deswegen den Charakter von Ted Lasso selber dann doch so in eine ganz andere Richtung geschoben haben, weil er zumindest auch das Gefühl hatte, dass halt auch nach den Trump-Jahren es irgendwie eigentlich eine wesentlich sinnvollere Message wäre, jemanden zu haben, der so ganz anders ist. Also so diese Kindness und Wholesomeness eben und weil an diesen Sketches oder so sind ja, es ist ja eben Werbung für NBC Sports gewesen, für die englische Premier League. Und da war ja, glaube ich, dass Ted Lasso der neue Coach von Tottenham Hotspurs wird. Und er ist aber so ein Klischee-Arschloch-Coach, ja, eigentlich, ne?
Genau, der auch seine Spieler anschreit und sagt so, hier, benehmt euch nicht wie Mädchen und solche Sachen.
Genau, also so halt dieses Klischee da bedienen, und das wollte man dann halt offensichtlich auch nicht mehr. Und die Serie beschäftigt sich ja auch sehr, sehr, sehr intensiv mit vor allem eben toxischer Männlichkeit oder Männlichkeitsentwürfen, die natürlich in der Welt des professionellen Sports auch sehr zentral sind und auch im Fußball sehr zentral sind. Und er kommt ja eigentlich aus dem American Football, wo es genauso natürlich ein Thema ist. Und ja, also das auf jeden Fall. Also es war sicherlich auch schon sehr, sehr aktiv von den Machern so gedacht, dass da irgendwie eine andere Message rüberkommen soll, eben auch gerade was Männlichkeitsbilder angeht.
Der zentrale Gedanke, den ich so nach der ersten Staffel hatte, war eigentlich die doppelte Bedeutung des Wortes Coach und Coaching. Also, dass man das im Sport natürlich einfach als denjenigen versteht, darunter denjenigen versteht, wobei das ja hier witzigerweise Manager heißt in Großbritannien, das wusste ich auch nicht zum Beispiel. Ja. Also der Trainer, derjenige ist, der quasi die Taktik der Mannschaft und so weiter festlegt und irgendwie für die körperliche Fitness vielleicht noch seiner Leute irgendwie Rechnung trägt und sowas. Aber dass es natürlich dieser Begriff inzwischen total verbreitet ist in eben auch psychischen Kontexten, im Businessbereich vor allen Dingen, also jemand, der einen sozusagen durchführt durch persönliche Hürden, die man überwinden muss oder möchte, besser gesagt. Vor allen Dingen durch so gezieltes Fragestellen und so. Also ich habe auch schon mal Coaching in Anspruch genommen. Ich finde das total super. Also es ist wirklich was ich jedem nur empfehlen kann, der irgendwie feststeckt. Siehst du das auch so?
Ja, also ich finde es auch bezeichnend, also so ein bisschen in der Rezeption habe ich schon immer wieder mitbekommen, dass auch eben Leute, die als Coaches in irgendeiner Form arbeiten, angefangen haben, so the, you know, irgendwie Lasso Philosophy, the Gospel of Lasso, hat das die 60 Minutes Folge irgendwann mal genannt, die es dazu gab. Also irgendwie halt so diese Lasso-Isms oder was auch immer halt auch tatsächlich in so Coaching-Situationen, also vor allem in so einem Business-Coaching irgendwie anzuwenden. Also es hat offensichtlich auch in diesem Umfeld irgendwie Fuß gefasst, dass man sich da jetzt interessiert.
Aber das finde ich interessant, das klingt für mich dann aber eher so ein bisschen nach Marketing irgendwie, oder? Ja. Weil vieles von dem, was er macht, würde ich sagen, sind eigentlich klassische Coaching-Methoden, also dass er so...
Ja, also... Ich denke schon. Und natürlich aber auch andere Pädagogen, Lehrende, die das vielleicht bisher weniger irgendwie so eine krasse Teaching-Philosophy oder sowas haben. Mhm. Also ich meine, wenn man jetzt an der Uni unterrichtet, ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt sagen würde, ich habe irgendeine Art von Teaching-Philosophy vielleicht, aber vielleicht auch deswegen irgendwie darüber angefangen haben nachzudenken. Also es steckt ja auf jeden Fall mit drin, diese, ja, eben was weitergeben. Also ich meine, er sagt ja auch, und es ist ja auch irgendwie so eine zentrale Aussage, dass es it's not about wins and losses, es geht nicht um das Gewinnen oder Verlieren, sondern to make the players the best people they can be on and off the pitch. Also dass es eigentlich darum geht, aus diesen Spielern, die er betreut, bessere Menschen zu machen. Also und bessere Spieler, aber bessere Spieler können sie nur dann werden, wenn sie quasi auch bessere Menschen sind.
Interessant finde ich dann, dass in der zweiten Staffel diesem Coaching aus der ersten Staffel dann noch die Therapie entgegengestellt wird, die ja doch ein bisschen anderen Ansatz hat, würde ich sagen. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also ich denke, es ist auch halt irgendwie zentral, dass die Serie dann irgendwann mal aufrollt, dass halt auch er selbst nicht perfekt ist. Also dass sehr viel von dem, was er nach außen trägt, was halt so Niceness, Kindness und irgendwie so dieses er ist ja auch aus Kansas, also diese Midwestern Wholesomeness, die man vielleicht auch sehr leicht belächelt, aber auch irgendwie bis zu einem gewissen Grad eine Maske ist, die er sich aufsetzt, um halt irgendwie seine eigenen Traumata nicht, ja, also zu verdrängen bis zu einem gewissen Grad auch. Und dass auch er dann ja schließlich der ist, der die Psychotherapie vielleicht mit am meisten braucht und der über gegenüber aber halt skeptisch ist, so wie das vielleicht die meisten Leute sind, die noch nie bei einer Psychotherapie waren. Und am Ende ist es ja dann schon so, dass das auch beides irgendwie zusammenpasst und wieder zusammenkommen muss, aber dass es halt seine eigene Skepsis ist, die er da erstmal ablegen muss und die ihn dann aber wiederum natürlich deswegen auch zu einem besseren Coach machen.
Es ist aber schon auch, finde ich, einfach ein anderer Ansatz ein bisschen. Ja. Ne? Das Coaching ist ja schon eher so ein bisschen so dieses Gefühl von, der andere weiß eigentlich eh, was er will. Man muss es nur so ein bisschen, man muss ihn nur so ein bisschen lenken oder also die andere Person und die Therapie, die ja den Patienten eigentlich auch auffordert, so richtig in sich zu graben, also zumindest diese Art von so tiefenpsychologischer Therapie und auch so nach den Ursachen zu suchen in sich drin.
Ja, und ich meine, es ist ja durch die Figur von also Doc Sharon, die Psychotherapeutin, die als Teamtherapeutin angestellt wird, aber zu der er dann eben auch geht. Und ich denke, da ist halt auch so von ihr wiederum der Schlüsselsatz, I can be your mentor, but first I have to be your tormentor. Ja, also eben, es ist, Psychotherapie ist nichts Einfaches, also eben vor allem tiefenpsychologische, aber auch Gesprächstherapie in irgendeiner Form. Also wenn man wirklich da an sich arbeiten will, ist das eben nicht so einfach und man kann das nicht so auf einer Oberflächenebene machen, aber eben, es sind zwei verschiedene Ansätze, die, glaube ich, aber die Serie am Ende doch eben zusammenbringen will, weil sie halt sagen, das ist irgendwie beides wichtig. Also oftmals gibt es halt Dinge, die sind so tief verwurzelt und wenn ich die nicht aufarbeite, dann kann ich gar nicht weiter an mir arbeiten. Also ich kann das nicht alles irgendwie so oberflächlich lösen vielleicht auch.
Nun ist Mental Health aber ja Pandemie hin oder her auch generell so ein Zeitgeist-Thema gerade. Also bis hin dazu würde ich, wie drücke ich das jetzt vorsichtig genug aus? Also dass man an der einen oder anderen Stelle auch schon jetzt so einen gewissen Backlash dagegen erlebt, würde ich sagen. Also, dass so Therapy-Speak überall zum Beispiel so Einzug hält oder dass, wenn man so ein bisschen verächtlich auf die Gen Z gucken will oder so, dass man dann sagen will, so ja, naja, die schieben jetzt halt alles irgendwie so auf ihre psychischen Probleme. So einen Film gesehen wie Bodies, Bodies, Bodies. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast zum Beispiel, wo es auch so um Jugendliche geht, gerade sehr reiche Jugendliche, die dann sich gegenseitig ständig diese Begriffe an den Kopf werfen und irgendwie sozusagen alles so darauf schieben, auf ihre persönlichen Probleme, sodass es also teilweise auch schon wieder ins Lächerliche gezogen werden kann. Wie schafft die Serie das deiner Ansicht nach, dass dir diesen Grad irgendwie nicht auf der falschen Seite runterfällt?
Ich glaube, dadurch, dass sie das einfach auch tatsächlich ernst nehmen. Also, dass sie halt, wenn es um wirklich eine psychische Erkrankung oder ein Trauma geht, dass das dann halt auch nie tatsächlich ins Lächerliche gezogen wird. Also, man kann schon auch Witze darüber machen und das passiert auch vielleicht in der Serie mal. Es ist ja auch immer noch eine Comedy oder eine Dramedy-Serie. Aber es ist halt immer ernst. Also, es ist halt ernst genommen und es ist eben nichts, was sonst einfach so blindlings durch die Gegend geschmissen wird. Also, ich glaube, dass das schon eben einfach ernsthaft mit dem Thema umgehen will und es auch tut. Also ich meine, in seinem Fall ist ja Spoiler, aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn man sich den Podcast anhört, hat man vielleicht mehr als eine Folge gesehen. Es geht ja darum, dass sein Vater Suizid begangen hat, als er 16 oder 17 war. Und 17. Und dass das natürlich einfach ein komplett unverarbeitetes Trauma ist, weil wohl auch seine Mutter nie darüber mit ihm gesprochen hat und das eben auch so glossed over hat, auch mit dieser Midwestern Kindness, Folksiness irgendwie, ne? Und ich meine, das ist halt was in keinster Weise in jeder jemals irgendwie lächerlich gemacht wird. Ich glaube, das Einzige, was genauso ernst ist in der Serie, ist der Physical und Mental Abuse, den Jamie Tartt von seinem Vater bekommt, ne? Also, und auch das sind eigentlich mit die ernstesten Momente in der ganzen Serie. Und wie gesagt, das ist auch was klar ist, dass das nur über Therapie gelöst werden kann und nicht eben über irgendwelche Kalendersprüche. So. Und ich glaube, dass es den Spagat deswegen halt auch ganz gut schafft. Und klar, es ist irgendwie auch eine Sportserie und deswegen gibt es auch gewisse Konventionen, dass man halt eben diese Locker-Room-Speeches hat dann von Ted, die aber auch trotzdem, glaube ich, sehr oft einfach sehr gut sind, aber ohne, dass sie dann halt voll in so eine Corniness abrutschen. Also ich glaube, die Serie ist halt auch sehr gut darin, halt so den Ton immer richtig zu treffen. Und das ist halt auch schon eine Balance, die schwierig ist. Und ich glaube, das ist auch was in der Kritik an der dritten Staffel dann immer mal wieder aufkam, dass Leute dachten oder also der Meinung waren, dass der Ton vielleicht eben nicht mehr immer so richtig getroffen wurde und das dann zu sehr in Klischees abgerutscht ist.
Woher kommt denn dieser Ton? Was meinst du? Meine These wäre so ein bisschen aus so einer Mischung aus amerikanischen und britischen Sensibilitäten vielleicht?
Sicherlich auch. Also ich meine, das steckt ja auch irgendwie im Kern der Serie drin. Es geht ja um so eine, es ist ja eigentlich erstmal so ein klassischer Fish out of water, also ein American Football Coach, dann noch dazu eben aus Kansas, der dann irgendwie in der englischen Premier League auftaucht und dort einen Fußballverein, ein Fußballteam coachen will, obwohl er selber ja überhaupt keine Ahnung von dem Sport auch hat. Ne? Mhm. Und es ist aber auch eben in dem Writers Room vertreten, dadurch, dass also die Showrunner sind zwar Amerikaner, aber im Writers Room ist ja sehr gemischt auch mit britischen AutorInnen und die Schauspieler ja auch. Und das steckt da mit Sicherheit drin. Ich denke, es ist auch einfach eine Balance von verschiedenen Genres. Also ich meine, Bill Lawrence, hast du ja am Anfang gesagt, was der so an Serien gemacht hat. Also Scrubs ist ja, glaube ich, auch einfach dafür bekannt, dass es auch es irgendwie immer wieder geschafft hat, genau diese beiden, so diese absolute Tragik, die so ein Krankenhaus, so ein Krankenhausserie, so ein Krankenhausalltag mit sich bringt, aber auch mit der absoluten Komik davon irgendwie dann halt zu verbinden und die Balance dazwischen zu halten. Und ja, ich glaube, das ist einfach irgendwie auch das, also dass man immer wieder diesen Spagat dann halt schaffen muss. Und ich denke, ja, es kommt einfach irgendwie darauf an, dass die Leute, die das schreiben, das offensichtlich gut drauf haben und auch Leute sind, die selber schon ja nicht erst seit gestern auf der Welt sind und vielleicht auch schon einiges selber irgendwie an Lebenserfahrung gemacht haben in diese Richtung und das halt mit einbringen können. Ne? Hm.
Ja, also als Anglist fand ich, glaube ich, wirklich auch gerade diesen englischen Einfluss sehr spannend, also diesen britischen Einfluss, der ja doch dann einfach auch automatisch allein durch das Setting, dass man halt in Europa ist und nicht in den USA, einfach die Rahmenbedingungen alleine schon verändert. Auch dessen, was die Charaktere sagen dürfen und wie sie sich verhalten dürfen, wo so die amerikanische Sitcom selbst, jetzt die neuere, irgendwie doch in einer gewissen Tradition steht und die Briten aber halt doch eine andere Tradition haben auch.
Ja, und ich denke, das hat auch was mit dem Fernsehen als Business zu tun. Also die Serie würde so ja auch nicht in einem normalen Broadcast-Setting laufen können, weil eben manche Themen da immer noch, also vielleicht nicht mal nur die Themen, die Serie ist jetzt nicht irgendwie gewalttätig explizit oder sexuell explizit, aber halt eben auch die doch regelmäßigen irgendwie F-Bombs oder anderen Sachen, die man da halt so sagt, sind ja auch Dinge, die halt im Streaming einfach gehen. Ne? Also das hat ja auch was damit zu tun, wie Fernsehen produziert wird und warum vielleicht manche amerikanischen Serien, vor allem wenn es eben Sitcoms sind, die dann doch eigentlich normalerweise im Broadcast gelaufen sind, auch irgendwie um 8 Uhr abends oder so, manche Grenzen halt nicht überschreiten dürfen, weil sie sonst eben auch eine Zensur zum Opfer fallen. Also die haben halt das britische Fernsehen ist da auch, hat dann natürlich auch gerade, also auf der BBC darfst du auch kein F-Word sagen, ne? Also, aber ja, das lief dann halt auch immer in einem anderen Kontext und eben, und das sind halt dann schon noch mehrere Faktoren, glaube ich, die da zusammenspielen von Fernsehproduktionen, sowohl in den USA als auch in UK, als auch eben der derzeitigen Fernsehlandschaft des Streamings. Und ich meine, Apple TV hatte ja gerade erst angefangen, also Ted Lasso ist ja jetzt der ein großes Zugpferd und ich glaube, dass die auch die einfach mal haben machen lassen und jetzt, wo sie so halt extrem erfolgreich dann auch schon geworden sind nach der ersten Staffel, hat man sie halt noch mehr machen lassen. Also auch budgettechnisch wird da ja wenig gespart. Das könnte man auf einem Broadcast-Network auch bis heute gar nicht machen. Hm.
Du hast es eben schon angerissen mit der dritten Staffel. Ich hatte an der genauso viel Spaß wie an den ersten beiden, gebe ich zu. Und die Vorwürfe, die ich dann hinterher aber doch viel so gehört habe, ist, dass also erstens die Folgen einfach irgendwie zu lang geworden sind und den Leuten damit nicht so Comedy-mäßig mehr so flott und leicht verdaulich vielleicht waren einerseits und dass sie aber so im Ton vielleicht auch so ein bisschen zu treacly geworden ist, also nicht nur süß, sondern halt so zäh süß, sodass man sich so ein bisschen da so durchwarten muss durch diese ganze schreckliche Wholesomeness. Wo glaubst du, kommt das her, diese Kehrtwende vieler Kritiker, was das angeht?
Also ich glaube, da ist irgendwie viel passiert. Also der Vorwurf, dass die Folgen zu lang sind, ja, das hat eben schon noch was irgendwie mit Viewing Conventions zu tun, aber das ist ja auch schon ab der zweiten Staffel gar nicht mehr der Fall, dass diese Folgen nur noch eine halbe Stunde haben. Also die Serie fängt halt an als so eine Classic Half-Hour-Dramedy, und ist aber ab der zweiten Staffel ja mittendrin, dann wird es ja schon immer viel mehr Richtung 40 Minuten. Ne? Das scheint auch irgendwie niemand so für wirklich aufgefallen zu sein. Stimmt auch nicht. Also ab der zweiten Staffel gab es auch schon auch Kritik daran, dass es jetzt irgendwie darker sein würde und dass es eben jetzt mehr um Mental Health ginge und solche Geschichten. Und das hätte es ja vorher nicht gegeben. Und jetzt haben sie auch noch eine Folge zu Rassismus gemacht. Und in der dritten Staffel sind halt diese Vorwürfe dann halt noch lauter geworden. Dann ging es halt noch expliziter auch um Rassismus, dann ging es noch expliziter um Homophobie und solche Sachen. Und von dem her bewegt sich halt dann eben auch die Serie auf die 50, also gibt es ja Folgen, die eine Stunde lang sind, also wirklich eine volle Stunde. Und das ist aber auch irgendwie so ein Genre-Ding, ne? Also Dramedies, Comedies sind eben immer half hour und Drama ist an hour, aber das sind Konventionen eben aus dem Broadcast-TV und im Streaming kann man halt eigentlich machen, was man will und dann verschiebt sich das Ganze eben auch. Ich weiß nicht, also mir ging es ja auch so, dass ich die dritte Staffel nach wie vor genauso gerne mochte und oft auch sehr froh war, dass die Folgen länger waren und dann trotzdem manchmal rausgegangen bin, mir dachte, hätte jetzt eigentlich auch nochmal 10 Minuten länger sein können, dann hätte mich gar nicht gestört. Aber ich weiß nicht, es nimmt einen halt auf eine Reise mit und wenn man halt irgendwie eine gewisse Vorstellung von der Serie im Kopf hat oder so, ach ja, Ted Lasso, half hour, fertig, aus und vielleicht eher so ein Casual Viewer, glaube ich, auch ist, dann ist das auch nochmal was anderes, ne? Weil man sich denkt, ach, jetzt muss ich mich da wieder eine Stunde hinsetzen und das gucken. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Erwartungshaltung, weil diese inhaltliche Kritik, dass es jetzt eben auch in der zweiten Staffel auf einmal so viel darker wäre, stimmt auch nicht. Also Ted hat auch in der ersten Staffel schon eine Panikattacke, ne? Oder es geht auch schon um irgendwie Abuse. Das ist alles in der ersten Staffel schon genauso da. Die Narrative entwickeln sich halt weiter.
Wurde es vielleicht zu didaktisch manchen Leuten?
Was ich vielleicht am allerersten dann noch mit verstehen kann, dieser Vorwurf, also vielleicht, also zu süß finde ich es in der dritten Staffel definitiv nicht. Was ich auch eher gelesen habe, ist dieser Charakter von Oh, Very Special Episode. Also das ist ja so eine Terminologie, dass man halt früher im Fernsehen auch gerne mal dann wirklich so eine Folge hat, also auch bevor das alles so serialized war, ne? Also wo es noch mehr so Standalone-Folgen gab oder es war halt in einer pro Folge war einfach eine Handlung, die ist dann abgeschlossen und dann Sense. Und da gab es halt vielmehr noch so Formate von, ja, und in dieser Folge wollen wir jetzt mal irgendwie besonders eben über, weiß ich nicht, Rassismus reden. Und das ist dann so ein bisschen preachy, so After-School-Special, also vor allem halt auch manchmal wirklich für Kinder oder für, aber auch für Erwachsene. So, wir wollen euch damit jetzt was vermitteln.
Am besten noch mit so einem Public-Service-Announcement am Anschluss an die Folge dann oder so.
Genau, and you can call this hotline oder donate, ne, weiß ich nicht. Und das ist halt der Vorwurf, der Serie in der dritten Staffel auch gemacht wurde tatsächlich. Also immer mal wieder, also was, ja, Rassismus, Homophobie, aber auch besonders irgendwie in der Folge, als es darum geht, dass Keelys Nacktfotos halt geleakt werden. Und da gibt es dann diese Unterhaltung halt irgendwie im Lockerroom, soll man die Nacktfotos, die man von irgendwelchen Ex-Freundinnen oder Freundinnen hat, dann eben löschen oder nicht. Und die Serie sagt halt dann, löscht sie alle. Und das machen sie halt über das Team, die sich da halt irgendwie unterhalten und darüber streiten wollen. Und natürlich ist es bis zu einem gewissen Grad, kann man sagen, okay, vielleicht ist das ein bisschen gestellt. Aber nichtsdestotrotz, ist es jetzt auch nicht das erste Mal, dass so eine Fernsehserie sich auch mal so einen Moment rausnimmt, wo sie das sowas dann echt nochmal irgendwie mitnehmen will. Und ich, gerade die Folge wurde tatsächlich auch geschrieben von Keely Hazell, die, die das Vorbild für Keely die Figur auch ist. Und die auch eher so ein, ja, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht mehr, was die, das war ein Model oder ist ein Model auch. Und hat da halt selber auch ziemlich viel erlebt in dieser Richtung. Also, ne, und aber das ist halt was, das hat man dann vielleicht wieder irgendwie von der Serie halt nicht erwartet und das verstehe ich halt noch eher, weil da vielleicht, weiß ich nicht, die erste Staffel noch subtiler bei sowas war und das war dann vielleicht Leuten ein bisschen zu sehr mit dem Holzhammer, keine Ahnung. Also das sind so die Vorwürfe, die ich immer wieder gelesen habe. Mhm. Aber ich hatte aber auch das Gefühl, dass, also was andere dann auch noch einfach narrativ der Serie vorgeworfen haben, ist, dass es jetzt irgendwie zu manches zu schnell ging oder nicht genug aufgearbeitet war, also vor allem so dieser Redemption-Arc von Nate, und dass so viele Sachen irgendwie offscreen passiert wären und auch irgendwie Keely Roy, die Trennung, dass das halt eben auch offscreen war und warum und weiß ich nicht. Und ja, aber ich hatte irgendwann auch das Gefühl, also ab der mindestens dritten Folge oder so von 12 in dieser Staffel wurde es dann so ein Sport, das jede Woche irgendwie zu bashen. Also ich habe jede Woche wieder von allen Kritiker-Outlets immer wieder gelesen und es ist immer noch schlecht und es ist immer noch zu lang und das mag ich nicht und das mag ich nicht und das mag ich nicht. Und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, also man muss es jetzt irgendwie auch nicht mehr mögen. Man darf jetzt gar nichts mehr gut daran finden. Also ich weiß auch nicht. Ich kann mir auch nicht hundertprozentig erklären, warum es so übergeschwappt ist, aber ich weiß es nicht. Also in der ersten Staffel hatte ich das Gefühl, das ist so ein Critical Darling halt gewesen. Also dieses typische, oh, er war Überraschungserfolg, das kennen noch nicht so viele Leute, das ist jetzt auf diesem neuen Streaming-Service und oh cool, ich empfehle euch das jetzt mal und Geheimtipp und weiß ich nicht. In der zweiten Staffel ging es dann schon los, dass man eben gesagt hat, jetzt ist es schon wieder so dark und jetzt will sich das schon wieder mit gesellschaftlichen Themen beschäftigen. Und dann ja, und bei der dritten Staffel, dann hatten sie halt schon auch tausende Awards gewonnen. Es ist auf einmal überall, alle reden darüber und damit ist es schon wieder passé. Aber ja, keine Ahnung. Also
ich hätte ja sonst höchstens noch gedacht, dass man sich vielleicht ärgern könnte, als wenn man denkt, naja, sonst bemüht sich die Serie ja doch darum, irgendwie die Komplexitäten von solchen psychischen Wachstumsprozessen irgendwie darzustellen und dass das eben nicht nur mit Kalendersprüchen getan ist in der Regel, sondern dass das halt auch Zeit brauchen kann und einen manchmal auch zurückwirft und so, dass sie dann halt in der dritten Staffel schon, wie du sagst, so ab der dritten Folge oder so eigentlich ganz klar die Richtung einschlagen und sagen, also Leute, wir werden euch jetzt hier das absolute Happy End bieten. Alle diese Leute werden hoffentlich zu einem guten Ende führen und jeder kriegt quasi das, was er sich wünscht am Ende auch so ein bisschen oder das, was die Figur vielleicht auch verdient hat im Rahmen der Erzählung so. Und was ich damit das interessant fand, war, dass das anscheinend ja was war, was von den Autorinnen antizipiert wurde, weil es in der dritten Staffel insbesondere diesen expliziten Verweis auf die Rom-Com gibt. Und darauf, dass das sozusagen, dass sie sich ganz klar in diese Genre-Tradition einfach auch stellen und deswegen sagen, ja, das muss aber auch so sein. Wie fandst du das?
Also ich meine, es ist ja tatsächlich auch dann gar nicht so, dass dieses Happy End wirklich für alle so existiert, ne? Und das war tatsächlich, als das Finale dann gelaufen ist, eigentlich dann interessanterweise eben wieder der größte Kritikpunkt. Und das hat eben auch, glaube ich, was mit der Genre-Erwartung einer Rom-Com zu tun, weil, also...
Aber wer kriegt denn kein Happy End?
Naja, also viele Leute finden es ja nicht in Ordnung, dass Ted nach Kansas zurückgeht. Ne?
Aber das
also,
ist doch das genau ist das, was quasi von Anfang an für diese Figur angelegt war eigentlich.
Ja, das sehe ich auch so und das wurde auch von Anfang an wirklich so angelegt. Da scheiden sich aber die Geister. Warum sich die Geister scheiden, ist größtenteils Menschen, die im Fandom, und das ist ein größerer Teil des Fandoms auch gewesen oder zumindest ein lauter Teil, der halt irgendwie Ted Becker geschippt hat. Also die eben der Meinung waren, die Serie läuft eigentlich steuere schon die ganze Zeit darauf zu, dass Ted und Rebecca am Ende ein Paar werden. Ob das dann heißt, dass er deswegen bleibt oder nicht, sei dahingestellt, aber das haben wohl viele auch daran geknüpft. Das liegt aber auch daran, dass die Serie eben eigentlich von Anfang an ziemlich viel Rom-Com-Anspielungen macht. Also bisher dann auch in der zweiten Staffel gibt es ja auch diese Rom-Communism-Folge, die nochmal ganz explizit ganz viele Tropes und Anspielungen und so auf Filme macht. Und ja auch immer wieder vor allem Nora Ephrons Rom-Coms, also When Harry Met Sally oder You've Got Mail gucken sie ja dann sogar auch am Ende der dritten Staffel nochmal. Und deswegen dachten die Leute wohl halt, darauf muss es rauslaufen, und dann halt auch so Soulmate, also so ein Klischee-Soulmate-Ding, was ich halt auch immer irgendwie interessant fand, weil ich halt irgendwie das Gefühl hatte, die Serie versucht ja auch immer wieder solchen Klischees zu entgehen oder spielt halt mit denen, also nimmt die schon irgendwie auf, aber setzt sie ja dann eben explizit gar nicht so um. Und das war tatsächlich einfach ein Riesenknackpunkt. Also es gibt inzwischen, es gibt halt diesen Teil des Fandoms, der deswegen extrem sauer ist und jetzt der Meinung ist, das ist furchtbar und sie können die Serie jetzt überhaupt nie wieder gucken und sie sind total sauer, auch auf die Showrunner und die AutorInnen, Fandom.
Ja, also nur mal, um noch mal kurz einzuhaken, das ist aber doch vielleicht auch das, was jetzt die 2020er dann halt auszeichnet, dass es halt nicht mehr Nora Ephrons 90er sind. Ich meine, direkt nach Ted Lasso ist jetzt auch auf Apple Plus noch diese Serie Platonic zum Beispiel ja gerade gelaufen, die habe ich jetzt gerade auch geschaut. Und da geht's, das ist ja im, und die besprechen auch in der ersten Staffel, in der ersten Folge genau dieses Ding so, ja, wir haben doch alle When Harry Met Sally gesehen, Männer und Frauen können nicht einfach nur befreundet sein, das geht nicht. Und die Serie zeigt dann halt im Endeffekt irgendwie, dass es halt einfach doch kein Problem ist, weil eben, es ist halt vielleicht einfach, sind da so ein paar Sachen auch überwunden worden.
Ja, und der Punkt ist ja auch immer, die Autorinnen haben ja sogar gesagt, hätten Rebecca are Soulmates, aber halt nicht romantisch, ne? Mhm. Also die Serie beschäftigt sich ja schon auch immer wieder damit, dass es quasi eben auch nicht romantische Liebe gibt, also auch, dass platonische Beziehungen genauso intensiv oder wichtig sein können und sollen, also ob das jetzt halt eben Football-Teammates aber auch eben so jemand wie Ted und Rebecca, die offensichtlich halt eben doch wirklich befreundet sind, wo sie eben ja auch zusammenarbeiten. Und auch da denke ich mir dann immer so, wie viele Fernsehserien hatten wir jetzt mit einem Male und Female Lead, die dann halt Will They or Won't They und am Ende kommen sie dann zusammen, weil man das ja eben auch sehen will. Aber für die Serie hätte ich es eben auch komplett langweilig gefunden. Und es ist eben auch offensichtlich, dass er wieder zurückgehen muss.
Also du hattest diesen Mary Poppins Charakter auch in deinem Abschlusstext genannt.
Ich habe ja postuliert, es ist, nachdem es halt auch wieder amerikanisch und britisch ist, es ist einerseits halt natürlich Wizard of Oz. Die Serie spielt ja auch 100-mal auf Wizard of Oz an. In der ersten Folge sagt er, guess we're not in Kansas anymore, weil er kommt ja auch aus Kansas, ne? Und ich meine, das kann man am Anfang noch abtun, als halt so die Klischee-Anspielung, die jetzt kommen muss, weil die halt wirklich in amerikanischen Serienfilmen dauernd kommt. Aber er muss ja zurück. Wie gesagt, sein Sohn ist ja auch da, ne? Und er geht ja nur davon weg, weil er ja aus seiner scheiternden Ehe oder auch flieht, die ja dann auch geschieden wird und so. Aber es ist ja trotzdem klar, dass es die wichtige Beziehung, die zu seinem Sohn ist, weil es ja auch immer wieder darum geht, dass er die Beziehung zu seinem eigenen Vater nicht verarbeitet hat und Vater-Sohn-Beziehungen in der Serie ja sowieso dauernd aufkommen. Also wie gesagt, ich sehe das genauso. Es hätte nie anders enden können. Ich weiß nicht, warum, aber das ist einer der Gründe, warum das irgendwie auch kritisiert wurde. Warum geht das nicht jetzt in diese Rom-Com enden? Und das andere ist, also Mary Poppins habe ich halt eben auch, sehe ich da irgendwie auch so mit als Trope, weil das ist ja eben auch eine Figur, die kommt, um irgendwie der Familie zu helfen, zueinander wieder zu finden und geht dann aber auch wieder, sobald ihre Zeit vorbei ist. Und das ist aber eher halt eben auch für das Team.
Ist ja übrigens auch genau das, was Coaches und Therapeuten machen. Also das ist ja eben dann auch so, ja. Sie helfen einem irgendwie, sich selbst zu verwirklichen in die Richtung, in die man gehen will. Und dann ziehen sie sich aber auch wieder zurück, weil sie halt wissen, die eigentliche Kraft liegt nicht in ihnen, sondern in den Leuten, die sie halt coachen.
Genau, und an dem Punkt ist das Team ja dann auch so weit, dass das funktioniert und das macht ja dann auch Sinn und dann ist Roy auch so weit, dass er der neue Coach werden kann. Auch das macht total Sinn für ihn, für seinen kompletten Story-Arc. Also ich weiß nicht, ob sie das von Anfang an so geplant hatten, also die hatten ja schon ihre Eckpunkte und so, macht aber auf jeden Fall total Sinn. Ne? Also er ist in der ersten Staffel noch der alternde Spieler, der halt dann jetzt gezwungenermaßen in Rente gehen muss, weil er nicht mehr spielen kann, weil er dann auch diese Knieverletzung eben dann nochmal hat. Dann ist er in der zweiten Staffel erstmal lost und bleibt halt aber trotzdem irgendwie in dieser Fußballwelt ja auch verhaftet und um dann schließlich von Ted eben als Coach mit angestellt zu werden und dann kommt er halt. Und es macht halt Sinn, dass er sich, denn er hat ja halt auch, bei dem geht es ja auch super viel um irgendwie seine eigenen Issues, die er halt einfach durcharbeiten muss und ist dann so weit, dass er halt dieses Team coachen kann. Aber eben auch nochmal zu diesem Thema Happy End, da ist es eben auch ganz wichtig, das sind keine finalen Happy Ends für niemanden.
Es war dir nicht alles zu neat, so am Schluss jetzt.
Eigentlich nicht, es lässt eigentlich super viel offen bis zu einem gewissen Grad. Also Roy und Kelly kommen ja zum Beispiel nicht wieder zusammen. Darauf haben ja auch irgendwie alle gewartet und irgendwie wollten, dass das dann passiert und so weiter. Aber auch da wird der Punkt gemacht, ja, Roy hat sich jetzt irgendwie so weiterentwickelt, dass er halt jetzt vielleicht eben Coach werden kann und diese Verantwortung auch übernehmen kann, die damit zusammenhängt. Aber in seinem Privatleben hat er offensichtlich auch so viele Issues, dass er so eine Beziehung vielleicht gar nicht, noch nicht wirklich führen kann, zumindest nicht mit ihr. Und sie hat ja auch den Selbstverwirklichungsakt. Sie ist ja so ein typischer C-Promi, der irgendwie halt irgendwie Influencer, Model, ne, so eine Person ist, die dann aber sich halt irgendwie auch hocharbeitet, weil sie anfängt, die PR für den Club zu machen und dann hat sie ihre eigene PR-Firm, die dann auch erstmal wieder scheitert. Aber sie sagt ja schon in der zweiten Staffel, sie möchte sich jetzt irgendwie mal auf sich konzentrieren, weil sie ist ja zuerst auch mit Jamie zusammen, sie datet ja immer nur Fußballer, ne, also ist ja auch so eine Klischeefigur aus der Fußballwelt, so die Fußballerfrau. Und das ist alles, was sie bisher war. Und wenn sie am Ende wieder mit Roy zusammen wäre, dann wäre da ja auch überhaupt keine Entwicklung. Also eigentlich ist auch total offen, wie das jetzt mit ihr weitergeht, weil ihre Firma ist ja erstmal so gescheitert und dann investiert Rebecca wieder rein. Aber sie ist ja dann erstmal wieder fast bei Null damit. So neat ist das eigentlich alles gar nicht. Nate kommt auch zurück, ist aber auch erstmal wieder nur einer der drei Coaches und ist jetzt nicht, der hatte ja davor einen viel besseren Job. Aber er war halt nicht persönlich glücklich. Also,
Also insofern, ich habe vorhin gesagt, alle Charaktere kriegen ihre Wünsche erfüllt. Das stimmt ja eigentlich dann in dem Sinne gar nicht. Oder vor allen Dingen kriegen sie nicht die Wünsche der Fans erfüllt, sondern sie kriegen vielleicht so ein bisschen das, was für sie am gesündesten ist, würde ich sagen, vielleicht. Oder?
Ja, und das ist ja auch bezeichnend. Und ich habe irgendwie doch noch darauf gewartet, dass der Song auch noch tatsächlich in der Serie auftaucht. Aber der Trailer der dritten Staffel war ja Rolling Stones, You can't always get what you want. But if you try sometime, you just might find you get what you need. Und ich glaube, das ist genau das, was es ist. Weil Ted, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass der aus Kansas weggeht, nach London geht, dass er dann denkt, sein großes Ziel ist es, er geht jetzt wieder nach Kansas zurück. So, ne? Also das ist es ja nicht. Er läuft ja eben vor sich selber vor allem weg. Er läuft vor seiner Vergangenheit weg. Und es ist auch, glaube ich, ambivalent tatsächlich, ob er jetzt am Ende super glücklich ist. Weil er ist ja wieder in Kansas und klar, der wird da Freunde haben, der hat seine Mutter ist da, der hat da Familie, aber er ist ja auch nicht wieder mit seiner Ex-Frau zusammen. Er ist ja wahrscheinlich auch erstmal weiter Single, aber er kommt zurück für seinen Sohn. Und das ist das, was ihm am wichtigsten ist, weil das ist die wichtigste Beziehung, die er in seinem Leben hat, die zu seinem Sohn, der ja auch erst irgendwie dann nochmal, was weiß ich, so ungefähr 8 oder 9 am Ende ist. Und weil er eben auch seine eigene Beziehung, also diese Cycles of Abuse, ne, halt, oder in dem Fall nicht Abuse, aber halt Trauma, weil der Vater sich umgebracht hat, halt nicht wiederholen will. Er will kein Absent Father sein, was er dann aber halt jetzt 2, 3 Jahre de facto war. Aber das heißt nicht, dass der jetzt super glücklich ist, weil er geht natürlich auch von seinen Freunden in London weg, ne? Aber das ist genau der Punkt, so ist halt das Leben auch manchmal. Ich glaube, die Serie ist in dem Hinsicht extrem realistisch. Mhm. Das hat aber halt niemand vielleicht erwartet, weil die Serie halt so viel eben Rom-Com-Genres, Tropes bedient manchmal oder die dann eben auch wieder subvertet, aber da schon reinspielt oder auch in diese Wholesomeness und schon fast diesen Fairy-Tale-Charakter, wie gesagt, Wizard of Oz, Mary Poppins. Da erwartet man halt so ein Happy End. Aber das wollte die Serie, glaube ich, halt einfach nie liefern. Und das ist jetzt aber auch bizarrerweise dann wieder das, was ihr wieder vorgeworfen wird. Also ich habe so das Gefühl, die Serie kann es am Ende halt einfach wirklich nicht allen recht machen. Vielleicht hat es jetzt auch zu wenig Leuten sie recht gemacht, aber ne, so läuft es halt auch mit. Ich weiß es nicht.
Ist es du hast gerade gesagt realistisch, ist das ein modernes Männer- und Frauenbild, was die Serie irgendwie zeigt, oder ist das schon unrealistisch dann schon wieder? Also ich meine, ich habe mal so ein bisschen aufgeschrieben jetzt so in der Vorbereitung, für die Männer sozusagen, die guten Männer in Anführungsstrichen gilt ja, dass sie in der Serie, dass sie über ihre Gefühle reden, dass sie einander helfen und vergeben vor allen Dingen auch und dadurch wachsen. Also vor allen Dingen Jamie und Roy, das hast du gerade schon besprochen, aber am explizitesten natürlich in diesem Diamond Dogs Zirkel, den die da aufmachen, wo sich dann die Männer zusammensetzen und einander ihre Probleme erzählen dürfen sozusagen, was als traditionell unmännlich gilt. Auf der anderen Seite hat man bei den Frauen, du hast es gerade mit Keely schon so ein bisschen angesprochen, vor allen Dingen, glaube ich, dieses Entgegenwirken des Klischees, dass Frauen, die erfolgreich sind, am besten dann das nur schaffen, wenn sie sich gegenseitig wegbeißen. Ja, so, das ist ja immer so das Klischee, und dass hier das Gegenteil halt gezeigt wird, Solidarität und gegenseitige Unterstützung und so weiter. Gibt es sonst noch irgendwas? Und ja, wie schätzt du das ein? Ist das was, wo du sagst, das ist eigentlich die Realität, oder ist das ein unnatürlicher Standard, den die Serie da vorlebt?
Also ich glaube, es ist natürlich bis zum gewissen Grad utopisch, beziehungsweise es ist halt die Realität, die die Serie gerne hätte oder die wir vielleicht auch gerne hätten. Ich hätte sie auf jeden Fall gerne.
Also ich hätte total gerne so einen Diamond Dogs Circle, der fehlt mir tatsächlich.
Ja, aber was ich interessant finde, auch so in der doch irgendwie ja Wirksamkeit dieser Serie ist, wenn man dann halt doch mal auch so in das Fandom guckt oder auch jetzt gar nicht so in dieses, weißt du, Tumblr-Fandom oder Fanfiction-Fandom, wo eben auch viel so von dieser eher, dann fast jetzt schon wieder toxischen Richtung passiert ist, wegen dieser Ted Becker-Geschichte. Aber wenn man auch mal in dieses etwas breitere Casual-Fandom reinguckt, liest man auch immer wieder, also so Reddit-Foren, was weiß ich, wo sich halt jetzt wirklich auch deswegen so Diamond Dogs-Groups von Männern irgendwie, von Middle-Aged White Dudes irgendwo gefunden haben. Und das finde ich schon ziemlich bezeichnend, dass es halt dann doch offensichtlich auch irgendwie so einen Impact hatte auf Leute, die dann sowas auch angefangen zu hinterfragen. Ich denke auch, der Fußball ist eigentlich gar nicht unbedingt das schlechteste Umfeld, um sowas eben, also sowieso nicht zu verhandeln, wie gesagt, toxische Männlichkeit, Sportwelt sowieso. Aber auch, wenn man sich den Fußball mal anschaut, wie er denn tatsächlich ist, wie tatsächlich in Fußballteams Männer miteinander umgehen. Also es wird ihm ja eine gewisse Homoerotik auch immer irgendwie unterstellt, beziehungsweise ich glaube, die ist auch tatsächlich einfach da. Aber auch da, die gehen ja tatsächlich oft gar nicht so toxisch miteinander um. Ne? Das hängt eben auch sehr viel davon ab, wer der Coach ist irgendwo natürlich, wer der Trainer ist. Aber ich glaube schon, dass da auch eigentlich ganz interessante Männlichkeitsbilder gelebt werden. Aber ja, also ich glaube, die Serie ist eben schon bis zu einem gewissen Grad utopisch. Aber das ist aber wiederum bei Design. Also ich glaube, die möchte da halt schon auch aktiv was vorleben und sagen, so kann es auch laufen. Und was ich aber auch bezeichnend finde, ist, dass offensichtlich die Leute, die daran arbeiten, klar, ne, man kann nicht immer in jeden reingucken und das ist auch natürlich Teil des Marketings der Serie, das will ich jetzt gar nicht bestreiten, aber wenn man sich die Leute anguckt, die diese Serie machen, sind die größtenteils offensichtlich auch wirklich so drauf und es gibt auch diese Onset-Atmosphäre, wo das so gelaufen ist. Und also es hat halt schon auch einen Real-Life-Impact irgendwie und es gibt ja so, genug solcher Männer, ne? Also und Frauen und auch diese Solidarität zwischen Frauen in irgendwie so einer kompetitiven Berufswelt, die hier vorgelebt wird. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch das Wichtigste, was man davon irgendwie mitnehmen kann. Und wenn man das jetzt irgendwie zu wholesome findet, dann hat man, weiß ich nicht, dann tun mir die Personen irgendwie eigentlich leid. Also ich glaube, das ist auch so dieses Ding, dass diese, oh, es ist irgendwie zu, ja, treacly, hast du gesagt, kitschy, was weiß ich, eigentlich immer von Leuten kommen, die diese Serie gar nicht wirklich geguckt haben. Also das hat Brett Goldstein, also Roy Kent, der ja auch Autor der Serie ist, jetzt auch gerade erst wieder in einem Interview vor dem Streik gesagt, dass es diese Wholesomeness-Geschichte wirklich eher von Leuten kommt, die das noch nie gesehen haben oder dass sie die Außenwirkung der Serie ist, aber dass diese Serie eigentlich relativ dark ist und eigentlich mit relativ großen, wichtigen Themen umgeht und das halt auch immer, ja, also das haben wir jetzt auch schon besprochen. Ne?
Du hast ja tatsächlich einige von den Schauspielern persönlich auch getroffen. Wie hat sich da dein Eindruck bestätigt von dem, was du gerade geschildert hast?
Ja, also bisher auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe jetzt auch nicht so viele tatsächlich getroffen. Ich meine, Brett Goldstein habe ich in dem Sinn nicht wirklich getroffen. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal live Stand-Up Comedy machen sehen, da kriegt man natürlich auch nochmal einen anderen Eindruck. Und es gab mal eine Twitter-Interaktion oder so, aber für den kann man das, glaube ich, auch schon bestätigen, so von allem, was man von dem so mitkriegt. Man kriegt ja auch mit, wem ist der in der Comedy-Welt befreundet, wie äußert er sich zu Dingen in Interviews. Wie
auch Podcaster unter anderem.
Genau, Podcast, also sein Podcast ist auch mein absoluter Lieblingspodcast, was jetzt theoretisch nicht so viel sagt, weil ich super wenig Podcasts höre, aber ich glaube, selbst wenn ich super viele Podcasts hören würde, wäre er immer noch ganz oben dabei.
Heißt Films to be Buried With, so als kleiner Hinweis für die Hörer.
Genau, also kann ich auch schwer empfehlen. Da geht es eigentlich, es geht erstmal natürlich um Filme, aber eigentlich geht es die ganze Zeit um Leben und Tod und viele andere Dinge, nur irgendwie durch Filme. Und eben also auch über diesen Podcast. Also da ist er jetzt sicher noch viel ungefilterter nochmal als jetzt irgendwie in einem Marketing-Kontext oder so. Vor allem, weil der Podcast halt auch schon jetzt jahrelang läuft und schon lange, bevor der jetzt irgendwie so bekannt geworden ist. Mhm. Person, die ich tatsächlich so getroffen habe, dass man sich auch mal kurz unterhalten hat, ist Brandon Hunt, den ich jetzt schon dreimal getroffen habe. In Fernsehserien gibt es ja die Rule of Three. Ich glaube, ich habe sie jetzt erfüllt. Also das war einmal nur sehr kurz, aber auch da würde ich bestätigen, dass es, glaube ich, mit der Schauspieler ist, der seinem Charakter tatsächlich mit am ähnlichsten ist.
Interessant.
Und er ist ja auch Showrunner, ne? Oder also, ne?
Ah ja,
Hauptautor. Mhm. Und von dem steckt auch tatsächlich von der eigenen Vita schon ziemlich viel tatsächlich in dieser Serie drin. Und ja, nee, also für den würde ich das auf jeden Fall auch bestätigen wollen. Und den einzig anderen, den ich jetzt erst auch noch getroffen habe, ist David Ercedron, also Jan Maas. Und der war auch super, super nett.
Du hast immer mal wieder darauf hingewiesen und hast das auch in deinem Abschlussartikel, den ich vorhin schon erwähnt habe und den ich verlinke, auch erwähnt. Du hast gesagt, the show saved my life. Willst du dazu was sagen?
Ja, also ich meine, das hat auch so ein bisschen mit dem Timing, denke ich, zu tun, wo sie halt rauskam. Also wie gesagt, ich meine, die kommt ja eben in einem Lockdown. Ich bin damit auch nicht alleine. Also es haben immer wieder sehr viele Leute gesagt, dass die Serie halt genau in so einem Zeitpunkt kam, wo sie halt mental irgendwie in einem Loch auch saßen, auch wegen der Pandemie, aber vielleicht auch nicht nur. Oder weil die Serie halt Themen aufarbeitet, die sie halt selber irgendwie sehr betreffen. Und für mich kam das auch auf jeden Fall genau in so einem Moment. Also ich bin seit 2019 irgendwie in Therapie gewesen wegen Depression und Burnout, aber eher noch so ja sporadisch oder halt in ambulanter Therapie immer mal wieder. Und dann war halt die Pandemie und das hat das natürlich nicht besser gemacht. Und und auch nicht nur deswegen, also halt noch andere Lebensumstände, beruflich wie privat. Und das 2021, als ich dann so voll in dieses Fandom auch eingestiegen bin, dass dann die zweite Staffel lief und so weiter. Auch über das Fandom war das irgendwie wirklich so ein Lifesaver von überhaupt in einem zweiten Lockdown, also in diesem Omikron-Wellen-Lockdown, vor allem irgendwas zu haben, was mich dann irgendwie so, ne, was irgendwie Eskapismus war, was irgendwie viel mir viel gegeben hat und wo ich auch einfach Leute darüber kennengelernt habe, online, mit denen ich auch immer noch online Kontakt habe oder die ich teilweise seitdem auch mal so wirklich getroffen habe. Und ja, und letztes Jahr hatte ich halt auch nochmal eben auch aus verschiedensten Gründen eine extrem, also eine schwere depressive Episode und war auch lange jetzt krankgeschrieben. Also ich war 6 Monate, ich war ein ganzes Semester, ich bin ja an der Uni krankgeschrieben, wegen Depression. Und war Anfang des Jahres auch in einer Klinik, also in einer Tagesklinik, in einer teilstationären Klinik. Und ja, also ich würde sagen, die Serie hat mich da auch einfach schwer begleitet. Also A, dass sie mir halt einfach weiter einerseits diesen Eskapismus gegeben hat und ja auch diese Themen selber ja immer wieder verhandelt und da einfach auch super viel mitgegeben hat zum Thema irgendwie, ne? Also eigentlich meine Therapiethemen bis zum gewissen Grad auch irgendwie immer mitgetragen hat. Und es hat einfach gut gepasst in dem Zusammenhang und deswegen natürlich bin ich da jetzt auch nicht so super objektiv dann vielleicht, was diese Serie angeht, was das angeht, aber ich bin ja eben auch nicht alleine.
Aber dann würde ich natürlich in Lasso-Manier sagen, dass nicht die Serie dein Leben gerettet hat, sondern du selbst dein Leben gerettet hast natürlich.
Ja, das, das mag sein.
Wenn du mir das erlaubst, so als Witz, Entschuldigung.
Sie hat auch nicht geholfen. Also ich meine, ich hatte das erste Mal, wo es mir schlecht ging, hatte ich die Serie Star Trek Discovery, die auch so ein bisschen da und der Cast dieser Serie, den ich tatsächlich auch viel getroffen habe. Und da hat auch Jason Isaacs mal dasselbe zu mir gesagt. weil ich gesagt habe, also es hat mir halt super viel geholfen, durch so schwere Phasen durchzukommen, gesagt, no, you did that yourself. Mhm. Und klar, also das würden die mir wahrscheinlich von Ted Lasso jetzt auch alle sagen. Das stimmt ja, wie gesagt, auch, aber nichtsdestotrotz, auch da ist es so, irgendjemand muss dir den Anstoß dazu geben. Ne? Na klar. Und natürlich waren das auch meine Therapeutinnen, aber die Serie war schon auch irgendwie so ein bisschen Therapy. Und ja, und auch irgendwie so darüber hinaus, also ich meine, der Cast war ja im Weißen Haus. Mhm. Für Mental Health Advocacy und natürlich ist es halt, Biden Administration möchte irgendwas zu Mental Health machen und das ist super Publicity, mhm. aber es ist trotzdem irgendwie bezeichnend, also mir ist das jetzt auch als jemand, der sich sehr viel mit Populärkultur aus Eigeninteresse und auch aus Forschungsinteresse beschäftigt, jetzt nicht unbedingt bekannt, dass man so ein Cast von so einer Serie, die zu dem Zeitpunkt auch noch läuft, im White House so einen sowas macht, also vor allem auch zu so einem Thema in dem Sinn. Ne? Also es, natürlich gibt es immer wieder Celebrity-Engagement mit dem Präsidenten und so, aber ich fand das jetzt schon nochmal sehr, sehr unique irgendwie, dass das passiert ist. Und ja, also nee, also von dem her, ich glaube, dass, und ich bin da eben auch nicht allein, also man liest immer wieder auch Leute, die dazu irgendwie Artikel geschrieben haben oder Posts oder so, dass die Serie sie halt irgendwie unterstützt hat, bei, weiß ich nicht, Trauer, bei eben ihrer Mental Health Journey in irgendeiner Version. Ja, ich glaube, das kann man der Serie halt auch nicht wegnehmen. Es ist egal, wie viele Leute darüber jetzt schlechte Kritiken schreiben, irgendwie in der dritten Staffel, das ist halt so, ne?
Gibt es ein Thema, was du gerne noch anschneiden würdest, was ich vielleicht jetzt vergessen habe, was dir noch wichtig ist?
Ich glaube, was ich vorher nicht ganz zu Ende geführt habe, gedanklich, ist, dass diese Rom-Com-Geschichte, ne? Also, ja. wenn man das ganz klassisch liest, so, dann ist das der Outcome der Rom-Com muss natürlich eben sein. Es ist ein Romantic Outcome und normalerweise von einer Frau und einem Mann, also ja eben auch super heteronormativ. Und dieser Outcome ist ja jetzt eben nicht passiert. Aber was interessant ist, wenn man Nora Ephron mal zugehört hat, da spricht die nämlich von einer Jewish Tradition in der Rom-Com, die sie halt besonders geschrieben hat, wo es eigentlich immer nur darum geht, dass der Male Lead seine eigenen Neurosen durcharbeiten muss und erst dann, ne, zu seinem, wenn zu sich selbst findet und damit eben erst für eine romantische Beziehung überhaupt bereit wird. Und das ist ja das, was die Serie eigentlich die ganze Zeit macht, ne? Mhm. Also der Serie jetzt vorzuwerfen, sie würden die ganze Zeit Nora Ephron-Anspielungen machen und dann haben sie das jetzt komplett verraten, stimmt eben überhaupt nicht, weil es steht genau in dieser Tradition. Also ich meine, Ted muss ja eben zu sich selber finden und um dann wieder nach Hause zu gehen und sich um seinen Sohn zu kümmern. Roy eben, wie gesagt, muss auch erstmal alles Mögliche durcharbeiten, um vielleicht mal eine vernünftige Beziehung mit irgendwem führen zu können. Das sehen wir halt nicht mehr. Aber das ist halt immer, das ist irgendwie Personal Growth. Darum geht's.
Finde ich auch fairer den weiblichen Figuren gegenüber zum Beispiel. Also yeah. wäre Rebecca am Ende im Endeffekt doch nur so eine Variante von so einem Manic Pixie Dream Girl für Ted gewesen, der halt einfach der Titelcharakter der Serie ist. Yeah. Hätte ich das eigentlich auch schade gefunden, statt dass man beide auf ihre eigene Reise und in ihre eigenen gesunden Orte halt eben schickt.
Ja, genau. Was wäre denn der Outcome davon? So sie nach Kansas gehen? Kannst du dir Rebecca in Kansas vorstellen?
Ja, also und stattdessen wird Rebeccas Geschichte auf eine andere Art und Weise aufgelöst, wo sie zwar auch irgendwie angedeutet, zumindest irgendwie romantische Erfüllung findet, aber in einer Beziehung, wo sie eindeutig die Hauptfigur ist, zumindest für die Zuschauer, weil die andere Person bis zum Schluss gerade mal noch nicht mal einen Namen hat oder eine Geschichte oder so.
Genau, und da ist ja auch eher so der Punkt von, sie will das ja dann tatsächlich auch und ist auch erstmal, dann muss auch erstmal dafür bereit werden. Sie kommt ja aus dieser abusive Beziehung zu ihrem Ex-Mann und verbringt die ganze Serie damit, das aufzuarbeiten, ne? Und bevor sie das nicht aufgearbeitet hat, kann sie auch keine Beziehung eingehen. Und es ist halt der eigentlich eben logical outcome für sie, dass sie dann wieder in eine Beziehung geht, weil das ist, was ihr jetzt die ganze Zeit nicht möglich war, weil sie so gefangen war in ihrer Vergangenheit. Mhm. Und das andere ist, dass sie halt ja schon irgendwie Bestrebungen hatte, ein Kind zu bekommen. Und ich meine, da kann man jetzt auch wieder sagen, das ist jetzt aber nicht feministisch, aber nee. Also ich meine, es ist ja dann auch nicht ihr leibliches Kind. Das ist ja auch gar nicht mal so oft irgendwie, ne? Mhm. Zu sehen. Und Das ist auch eine Variante, die absolut valid ist. Ne? Also es gibt auch Frauen, die eben Kinder wollen und später dann halt erst eben Kinder wollen. Und das ist ja auch was, was sie mit ihrem Ex-Mann halt nicht hatte, was ja auch, Gott sei Dank, ne? Aber es ist, sie will das eigentlich die ganze Zeit. Also macht es auch Sinn, dass sie am Ende doch irgendwie noch zu so einem Kind kommt, das dann halt ihr Adoptiv- oder Stiefkind wird. Wir haben ja dann andere Frauen, die für die das nie ein Thema ist. Für Kili ist das zum Beispiel ja nie ein Thema. Und das macht's oder so, ne? Also das ist ja dann auch nochmal relevant.
Letzte Frage, geht's in Ted Lasso überhaupt um Fußball?
Jein. Also ich glaube, Bill Lawrence hat immer wieder gesagt, it's not about football. Ich glaube, Brendan Hunt wäre dagegen zu sagen, it's not about football. Jein, also ich meine, klar, es ist der Schauplatz des Fußballs wird für alles mögliche andere benutzt. Es geht um ganz viele andere Dinge. Ich glaube aber, dass Fußball eben auch aber tatsächlich der ideale Schauplatz ist für die Dinge, die die Serie eben verhandeln will, die wir jetzt alle so besprochen haben. Und im Fußball wird damit aber auch zu einer größeren Metapher, ne? Und zum Beispiel ja auch zu diesem Thema, diese Serie macht eigentlich nur perfekte Happy Ends, ne? Sie gewinnen ja die Premier League nicht. Sie gewinnen ihr letztes Spiel gegen West Ham United, was natürlich relevant ist, weil das war jetzt irgendwie so dein Endgegner die ganze Zeit. Aber sie gewinnen nicht die Liga, was auch super realistisch ist, wie Fußball die meiste Zeit funktioniert. Aber auch einfach wirklich so der Inbegriff der Serie nochmal wiederholt, ne? We won the battle, but we didn't win the war. Weil es halt immer weitergeht. Und dafür, glaube ich, geht es insofern um Fußball, weil es auch im Fußball um andere große Themen manchmal geht. Und es ist eigentlich damit eben das perfekte Setting. Und ja, manchmal geht es auch quasi irgendwie doch um Fußball.
Du hast deiner Liebe für Ted Lasso jetzt abschließend auch akademischen Ausdruck verliehen. Du hast einen Call for Papers gestartet. Möchtest du dazu noch was sagen oder ist es schon zu spät?
Gerade noch rechtzeitig. Also der Call läuft bis zum 31.07. Es ist aber eh so, es ist ein Special Issue vom Journal of Popular Television. Ich kann also eh nur 5 Beiträge annehmen und ich habe jetzt schon einige gute bekommen und hatte auch mit Leuten gesprochen, ob sie nicht was einreichen wollen. Es ist alles sehr eng von der Zeit auch. Mal gucken, was da noch bei rumkommt. Ich habe auch tatsächlich ein Book Proposal geschrieben. Es gibt so eine Reihe TV Milestones, also so kurze Bände zu einzelnen Fernsehserien. Fraglich, ob man mich das machen lässt, nachdem die Serie jetzt auch erst vorbei ist, beziehungsweise ja immer noch nicht klar ist, ob sie denn jetzt wirklich komplett vorbei ist. Also ich meine, ich gehe davon aus, wenn da noch was kommt, dann ist es eher ein Spin-off, dann okay. Diese 3 Staffeln sind ja eben so ausgelegt gewesen für genau diesen Arc, den sie jetzt abgeschlossen haben. Also mal schauen, vielleicht mache ich das auch. Das kommt aber halt drauf an, ob das Proposal angenommen wird. Ne? Mal gucken.
Also ich würde auf jeden Fall allen empfehlen, ein Auge offen zu halten bei Sabrinas Kanälen. Wo findet man dich im Internet?
Noch auf Twitter, die ganze Zeit, immer und sofort. Aber irgendwann wird diese Plattform jetzt vielleicht mal sterben. Man weiß es immer nicht. Kann ja jeden Tag wieder passieren, was Elon Musk so macht. Man findet mich da unter meinem Klarnamen, also muss ich jetzt kein großes Handle angeben. Genauso findet man mich zwischen und auch unter meinem Klarnamen auf Instagram. Und das sind eigentlich die Plattformen, die ich die meiste Zeit bespiele. Und diese ganzen anderen Twitter-Alternativen habe ich jetzt mal angelegt, aber da bin ich jetzt noch nicht so daueraktiv, bis sich die anderen Plattformen halt vielleicht verabschieden.
Dann freue ich mich sehr, dass du die Zeit genommen hast. Ich fand, es war ein sehr schönes Gespräch und ich hoffe, wir sprechen uns irgendwann mal wieder.
Genau, danke.